SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Falls bei euch diese Woche mal wieder eine, dieser Wochen war, wo ihr denkt, außer Meetings, nichts geschafft. Erstens, ihr seid nicht alleine. Und zweitens, wir versuchen, Abhilfe zu schaffen mit handfesten Tipps, wie wir im Team eine bessere Meetingkultur hinkriegen und vor allem, wie wir unnütze Meetings einfach streichen. Ja, und dann schauen wir nach Südbaden, wo mehrere Unternehmen gemeinsam eine Professur für KI- und Robotikforschung finanzieren. Warum sie das tun und wie das klappt, auch das hören wir jetzt in SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, wer im Büro oder in der Verwaltung arbeitet, der kennt das womöglich. Der Arbeitstag beginnt mit einem Jour fix beim Chef. Anschließend kommt die Besprechung im Team, dann noch eine Online-Konferenz im erweiterten Kollegenkreis und so weiter. Ja, das schlaucht und nervt viele. Erst recht, wenn die Meetings langatmig, unstrukturiert, inhaltlich nicht wichtig für die eigene Arbeit oder vor allem online sind. Meine Kollegin Jutta Kaiser hat sich in Mainz umgehört, was an diesen ständigen Besprechungen am meisten nervt.
Ich bin tatsächlich kein großer Fan von Videokonferenzen. Ich mag es halt face-to-face viel lieber.
Wenn sehr viele an der Videokonferenz teilnehmen und nicht physisch, dann finde ich, geht das Nonverbale so ein bisschen unter. Auch manchmal so zwischenmenschliche Reaktionen, die kann man vielleicht ein bisschen weniger spüren.
Natürlich, wenn die Leute ihre Kamera nicht anhaben, dass du nicht die Gesichter siehst, du kannst hier richtig auf Leute eingehen. Wenn jemand was nicht verstanden hat, erfährst du es eigentlich nur, wenn jemand was sagt.
Ja, manchmal ist das Programm nicht so ganz zuverlässig, dass man keine Präsentation teilen kann beispielsweise. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich.
Ja, also ich glaube, die Konzentrationsfähigkeit und die Ablenkung ist eine größere als vor Ort. Also wenn man jetzt zwischendurch dann noch Mails checkt und dann kommt noch eine Chatnachricht rein und dann ist man eher geneigt, die noch zu beantworten nebenbei, weil man meint, das kriegt man schon gut hin, was aber dann zulasten der Konzentrationsfähigkeit geht.
Auf die andere Seite, ich habe immer das Gefühl, wenn jeder zu Hause ist und dann kann man es jetzt relativ effizient machen. Was aber wieder manchmal ein bisschen das Problem ist, es gibt dann so dieses, ja, wir können ja noch abends um 8 Uhr oder um 9 Uhr eine Videokonferenz ansagen, seid ihr alle zu Hause. Es ist immer ein bisschen verlockend, vielleicht will man einfach mal Feierabend machen, wenn man Nachtessen gehabt hat.
Also großes Ablenkungspotenzial, immer mehr Meetings auch in Randzeiten. Und vor allem stellt sich die Frage, wann ist endlich mal die Zeit, die eigentliche Arbeit in Ruhe zu erledigen? Karin Lausch ist Leadership Coach, also Trainerin für Führungskräfte und Teams, und sie kennt das Problem. Frau Lausch, was läuft denn in vielen Meetings aus Ihrer Sicht schief?
Wir haben tatsächlich entweder das Meeting als so eine Selbstverständlichkeit in unser Nervensystem eingefügt, dass wir gar nicht mehr merken, dass es keinen Sinn in Klammern mehr macht. Vielleicht hat es das ja mal. Oder wir merken das durchaus, sind im inneren Widerstand, aber trauen uns einfach nicht, das anzusprechen, weil wir vielleicht denken, dass das schlechte Konsequenzen für uns hat.
Jetzt sollen Meetings ja eigentlich dazu dienen, die Produktivität und Kreativität im Unternehmen zu steigern. Und das ist aber oftmals nicht der Fall. Jetzt haben Psychologinnen und Psychologen der Universität Ulm sogar herausgefunden, dass diese stundenlangen Online-Meetings nicht nur ermüden, sondern auch das Burnout-Risiko erhöhen. Stichwort ist da Zoom-Fatigue. Ist diese Erkenntnis denn bei vielen Führungskräften noch nicht angekommen?
Ich würde sogar sagen, dass auch viele Führungskräfte die Meetings gar nicht so toll finden, dass es ihnen aber einfach an alternativen Mitteln fehlt. Und die Führungskräfte, die ich beispielsweise im Coaching habe, die sind selber total ratlos, weil sie auch diesen ganzen organisationalen Abhängigkeiten unterliegen. Das heißt, die sagen mir, mein Kalender ist ja auch voll mit Meetings. Und ich kriege das nicht mal hin, meinen eigenen Kalender freizuschaufeln. Das heißt, das Problem ist aus meiner Sicht weniger in der Führung begründet, sondern mehr in den Strukturen der Organisation.
Das heißt, wie könnten denn dann Alternativen aussehen?
Alternativen könnten vor allem so aussehen, dass wir grundsätzlich eine Struktur im Unternehmen schaffen, in der wir uns überlegen, was muss denn wirklich ein Meeting sein? Also, wann brauche ich denn überhaupt ein Meeting? Was ist Information? Also ich könnte ja mal so ganz einfach strukturieren. Informationsaustausch muss kein Meeting sein. Da gibt es ja auch diesen Spruch, ne? This meeting could have been an email. Dann gibt es Team-Meetings, wo es darum geht, die Zusammenarbeit zu verbessern. Da würde ich immer sagen, ja, ist schon hilfreich, wenn man dafür irgendwie auch zusammenkommt und miteinander spricht. Dann gibt es Entscheidungsprozesse, die ein Meeting sein könnten, aber die können auch einfach ein Prozess sein, den ich vielleicht sogar asynchron und zeitunabhängig miteinander bearbeiten kann.
Also zum Beispiel per E-Mail.
Zum Beispiel oder auf einem digitalen Board oder auf einem geteilten Dokument. Das heißt, was macht denn überhaupt Sinn? Das tun wir aber gar nicht, sondern das Erste, was wir machen, noch bevor wir über das Thema nachgedacht haben, ist, dass wir schon eine Besprechungsanfrage stellen und den Kalender unserer KollegInnen blocken.
Das heißt, Schritt 1 wäre weniger Meetings ansetzen. Schritt 2 sind die Meetings selber wahrscheinlich besser machen. Was für Spielregeln brauchen wir da möglicherweise?
Ich würde noch einen Schritt dazwischen setzen, nämlich die Meetings kürzer ansetzen. Denn ein Meeting verbraucht immer mindestens so viel Zeit, wie es hat. Und wenn wir die Zeit einfach mal halbieren, kommen wir ganz auf wundersame Weise mit der halben Zeit zum gleichen Ergebnis. Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Dann die Spielregeln. Genau, was ich finde, was so der effektivste Weg ist, ist diese Besprechungsanfragenflut mal zu überdenken. Das heißt, ich arbeite dann mit Unternehmen daran, ein Template zu entwickeln, das ich für eine Besprechungsanfrage ausfüllen muss, wie ein kleines Briefing. Das heißt, ich muss mir jetzt schon Gedanken machen, wenn ich meine KollegInnen mit einem Meeting belasten will. Warum? Was ist das Thema? Was sind die Ziele? Wer muss wirklich teilnehmen und warum müssen die Personen teilnehmen? Und wie müssen die sich eigentlich vorbereiten? Dann bin ich auch gleichzeitig Moderator oder Moderatorin und habe die Verantwortung dafür, dass wir in der angesetzten Zeit auch dieses Ziel erreichen. Wenn ich so eine Besprechungsanfrage an andere schicke, meistens stehen da ja gar keine Informationen drin, dann können die Personen viel besser einschätzen, ob sie auch dabei sein müssen. Und ich finde, dann muss es legitimiert werden, auch mal zu sagen, nö, ich bin nicht dabei, weil das vielleicht jetzt gerade gar nicht so notwendig ist aus meiner Perspektive. Da müssen wir vielleicht mal kurz darüber reden. Aber wir müssen es auch enttabuisieren, dass wir Nein sagen zu Meetings. Also wir sind ja nicht verpflichtet, dahin zu gehen.
Manche Unternehmen gehen ja sogar weiter und erlauben es, dass Leute rausgehen, wenn sie feststellen, die Punkte, die jetzt noch kommen, die sind für mich gar nicht mehr interessant. Ist das
genau in
Ordnung oder verschwinden dann immer nur die üblichen Verdächtigen?
Ich finde, das ist insoweit in Ordnung, solange niemand darunter leidet. Also wenn das natürlich zur Ego-Nummer wird und ich dann einfach sage, ach, ich habe jetzt irgendwie Hunger, ich gehe mir mal eine Pommes holen und gehe aus dem Meeting raus, dann ist es nicht mehr zielgerichtet, sondern es geht natürlich darum, immer zu gucken und auch auf eine wertschätzende Art und Weise zu gucken, ist das für mich jetzt und für uns hier gerade sinnvoll, dass ich hier bin? Und wenn das nicht der Fall ist, und dann muss man eben kurz mal drauf gucken, da muss ich kurz stören und darüber sprechen, ich muss den Mund aufmachen, ich muss mich auch trauen, dann finde ich das durchaus legitim und sogar notwendig. Wir müssen viel radikaler werden, wenn es um unsere Zeit geht, weil wir alle zur limitierenden Ressource unseres eigenen Unternehmens werden. Also wir können nun mal nicht überall sein. Was ich dann auch noch wichtig finde, ist, jedes Meeting muss mit einer Entscheidung enden. Das tun wir nämlich auch nicht. Wir mieten uns und haben eigentlich danach, sind wir nicht schlauer als vorher, wir sind nicht weiter als vorher, wir vereinbaren nicht, wie es weitergeht und auch nicht, was wir jetzt aus dem Meeting gelernt haben. Und was ich feststelle, Organisationen, die wirklich sagen, jedes Meeting muss mit einer Entscheidung enden, also etwas muss anders sein als vor dem Meeting, die brauchen oft nur noch halb so viele Meetings.
Kommen wir nochmal auf die Regeln im Meeting zurück. Wir kennen das alle, dass irgendjemand anfängt rumzulabern oder noch ein Fass aufmacht, das eigentlich gar nichts zur aktuellen Sache zu tun hat. Wie schaffen wir das denn unter Kontrolle zu kriegen?
Da gibt es richtig schöne Umleitungen, nenne ich das immer. Nämlich Umleitung bedeutet ja, wir sind nicht so psychologisch sicher hier gerade vielleicht miteinander, dass wir einfach die Hand heben und sagen, hey, du redest schon wieder so viel, halt doch mal die Klappe, sonst kommen wir nicht weiter. Also brauche ich irgendwie eine Umleitung, die das nicht so gefährlich macht für mich als Mensch, jetzt hier mal zu sagen, ich sehe was, was ihr nicht seht und ich würde das eigentlich gerne sagen, damit wir hier nicht unsere Zeit verschwenden. Und da gibt es Möglichkeiten, über eine Rolle das Ganze umzuleiten. Das heißt, ich habe nicht nur eine Moderationsrolle im Meeting, sondern ich habe auch zusätzlich noch eine Timeboxing-Rolle. Also das ist einfach der Mensch, der wirklich guckt, dass wir unsere gegebenen Zeiten einhalten. Der hebt dann vielleicht immer eine Uhr. Dann gibt es so eine tolle Rolle, die mag ich auch sehr. Das ist der Elmo. Elmo aus der Sesamstraße. Mhm. Und Elmo ist ein Akronym und steht für Enough, Let's Move On. Also wenn
Genug,
jemand sich festquatscht.
Wir machen weiter.
Genau, ne? Es ist jetzt, reicht jetzt auch irgendwie, komm, wir haben uns festgequatscht, lass mal weitermachen. Und viele Teams haben sich inzwischen da eine rote Elmo-Puppe gekauft oder arbeiten mit Karten und halten die nur noch hoch oder schreiben Elmo in den Chat und alle wissen Bescheid und niemand ist böse. Alle lachen, weil das ist irgendwie eine vereinbarte Spielregel und das ist nicht mehr gefährlich. Und ich habe in 17 Jahren noch nie erlebt, dass irgendwer sauer war, weil eine Person gesagt hat, hey, ich habe so das Gefühl, wir nutzen unsere Zeit gerade nicht so, lass mal drauf gucken gemeinsam. Ne? Wie können wir es anders machen? Da war noch nie jemand sauer. Im Gegenteil, alle sind erleichtert und denken sich, Gott sei Dank, endlich sagt es mal jemand.
Also auch einfach mal ein bisschen mehr Klartext reden. Das sagt die Leadership-Expertin Karin Lausch. Und bestenfalls haben wir dann alle bald weniger, kürzere und produktivere Meetings.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Bernd aus Meisenheim bei Bad Kreuznach hat uns aus dem Urlaub eine Mail geschrieben an arbeitsplatz@swr1.de, denn er hat ein dringendes Problem. Meine Nachbarin, die sich um die Katzen kümmert, schreibt er, hat ein Einschreiben von meinem Arbeitgeber angenommen. Jetzt habe ich vor 4 Wochen eine Abmahnung erhalten und befürchte deswegen, dass mir gekündigt wurde. Ist das im Urlaub überhaupt möglich? Muss ich da irgendwelche Fristen beachten, wenn ich dagegen klagen will? Oder soll ich vielleicht sogar zurückfliegen? Boah, das ist echt eine knifflige Situation. Unser Arbeitsrechtler Michael Felser sagt, zurückfliegen muss Bernd nicht, aber...
Auch im Urlaub gelten die Klagefristen gegen eine Kündigung. Also wenn Sie nicht wissen, was in dem Schreiben drin ist, aber wissen es vom Arbeitgeber und es Indizien dafür gibt, dass es Probleme im Arbeitsverhältnis gibt, dann sollten Sie auf jeden Fall dafür sorgen, dass Sie Kenntnis von dem Inhalt des Schreibens haben. Also am besten ist, dass jemand, der sich um die Katzen kümmert, solche Briefe, jedenfalls nach telefonischer Rücksprache, auch öffnet. Was ist, wenn das alles nicht funktioniert hat? Man kommt aus dem Urlaub zurück und tatsächlich ist gekündigt worden und die Klagefrist, das sind bei der Kündigung 3 Wochen, ist abgelaufen. Dann muss man schnell handeln. Innerhalb von 14 Tagen muss man nach Kenntnis davon, dass die Frist versäumt worden ist wegen Urlaub, dann eine Wiedereinsetzung beantragen beim Arbeitsgericht. Dann wird das praktisch anerkannt, als ob man die Klage rechtzeitig eingehalten hat. Aber grundsätzlich gilt, das ist ein verbreiteter Rechtsirrtum, auch im Urlaub kann gekündigt werden. Und man muss auch dafür Sorge tragen, dass im Urlaub solche Fristen beachtet werden. Also immer jemanden informieren, dass er sich nicht nur um die Katzen kümmert, sondern auch der Briefkasten braucht Aufmerksamkeit.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wir sind Weltspitze. Zugegeben, das ist ein Satz, den wir mit Blick auf unsere Wirtschaft aktuell nicht mehr so häufig hören wie früher. Aber es gibt Branchen, da stimmt es auch weiterhin und eine davon ist die Robotik. Noch können wir uns auf diesem riesen Zukunftsmarkt gegen die Konkurrenz aus China und den USA behaupten. Aber dass es auch so bleibt, braucht es auch weiterhin gut ausgebildete Fachkräfte. Unter anderem deswegen finanzieren mehrere Unternehmen aus Südbaden eine extra Robotikprofessur an der Hochschule Offenburg. Wie von diesem Engagement eigentlich alle Beteiligten profitieren, das berichtet Wolfgang Brauer.
Dutzende Roboter stehen in einer Forschungshalle der Hochschule Offenburg. Einige sehen aus wie Menschen, andere wie kleine Kräne, die zur präzisen Oberflächenreinigung eingesetzt werden können. Ein Einblick in das Zukunftslabor deutscher Unternehmen, die beim Thema Automatisierung ganz vorne mitspielen. Dieses Ziel hat auch Werkstudent Florian Fahner. Der 23-Jährige studiert Wirtschaftsingenieurwesen und forscht derzeit an einem Roboter, der später einmal Leiterplatten bestücken soll.
Das Ziel ist, dass wir Ende des Jahres eine komplette Fertigungszelle haben, wo wir Platinen sogar bestücken könnten. Die Platinen werden eingesetzt in der Luft- und Raumfahrt und auch zum Beispiel in Wärmepumpen.
Florian Fahner arbeitet als Werkstudent für eine Elektronikfirma in Freiburg, die das ausgereifte Gerät einsetzen will, um die Abläufe zu vereinfachen.
Aktuell ist es halt so, dass ein Mitarbeiter das Ganze macht. Man merkt halt, dass es immer weniger Mitarbeiter gibt. Und die wollten das Ganze über einen Roboter umsetzen, um auch einfach für die Zukunft abgesichert zu sein und das Unternehmen am Laufen halten zu können.
So geht es inzwischen vielen kleinen Unternehmen. Sie wollen und müssen Roboter einsetzen, aber oft fehlt das Know-how, das die Hochschule Offenburg zu bieten hat. Deshalb haben sich mehrere Mittelständler aus Südbaden zusammengetan und eine Stiftungsprofessur finanziert, erklärt Thomas Burger von der Burger Gruppe, einem Spezialisten für Antriebstechnik aus Schonach.
Die Beträge bewegen sich zwischen 10.000 und 40.000 Euro pro Jahr. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie auch aktuell seine finanziellen Möglichkeiten sind. Die Sache ist das Geld mehr wie wert.
Denn die Hochschule hat Kapazitäten, die die Firmen nicht haben, ergänzt Nikolai Tangst, der seine Doktorarbeit geschrieben hat und jetzt sowohl an der Hochschule als auch in einem Unternehmen arbeitet.
Die Industrie hat auch kapiert, wir müssen da was tun im Bereich der Robotik. Und dann kann man halt eigentlich sehr schnell auch so eine Professur halt einführen, weil die halt eben privat und nicht vom Staat entsprechend bezahlt wird.
Trotzdem reichen auch solche Stiftungsprofessuren nicht aus, um das Defizit bei der Ausbildung in technischen Berufen wettzumachen, ergänzt Stiftungsprofessor Thomas Wendt. Aus seiner Sicht muss auch der Staat mehr investieren, damit die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt.
Ich war jetzt vor 2 Wochen mit unserer Ministerin Hofmeister Kraut in China, habe mir dort angeschaut, wie China unterwegs ist. Und da muss man einfach sagen, das ist unfassbar, was ich da gesehen habe. Wir müssten eigentlich an die Stiftung jeweils noch mindestens 1-2 Nullen hinten dran machen, was Mitarbeiter angeht, was Finanzen angeht, um überhaupt vielleicht noch Schritt halten zu können. Wir im Rheintal, wenn wir so von Lörrach bis hoch Karlsruhe mal rechnen, haben wir vielleicht so 1000 Studienabgänger pro Jahr, die in so einen Bereich gehen können. Aber vergleichen wir das mal mit China, da kommen jedes Jahr 12 Millionen Ingenieure auf den Markt, jedes Jahr.
Die Absolventen der Hochschule Offenburg haben jedenfalls beste Jobchancen. Denn der Kontakt zu den Firmen der Region ist viel enger als bei anderen Lehrstühlen. Die Firmen reißen sich regelrecht um die fertigen Studierenden, so Stiftungsprofessor Thomas Wendt.
Ja, das klingt doch echt nach einer lohnenden Investition, diese Stiftungsprofessur in Offenburg. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.